So, der heutige Predigtext steht, wie schon gesagt, im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Das steht alles schon da. Ich lese es trotzdem laut vor, auch wenn es an der Wand steht. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund, oder wörtlich, wurden sie reingemacht. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füße nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte: Sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet.
Ihr kennt das wahrscheinlich. Ihr nehmt euch was vor und bereitet euch vor, plant was, und dann passiert das aber gar nicht, dann macht ihr das gar nicht. Dann kommt das gar nicht zum Ziel, was ihr euch da vorgenommen habt. Zum Beispiel, ihr wollt mal wieder euren Körper definieren, stehlen, in Form bringen und sagt: was ist am einfachsten, was ist am schnellsten, ich muss mich nirgendwo anmelden beim Fitnessstudio oder sowas, ich gehe laufen. Ja? Und ihr kauft euch neue Laufschuhe. So richtig schöne, bunte, ja, die sind ja oft sehr knallig in den Farben heute, sodass man, ja, dass sie fast leuchten im Dunkeln, so richtig schöne Laufschuhe. Ihr geht sogar zu Lauflade Lunge oder sonst wohin und lasst euren Laufstil analysieren, eure Füße, euren Schritt, sodass ihr die richtige Sohle habt. Ihr macht alles, was man dafür tun muss, und dann habt ihr diese ganz wunderbaren, schönen Laufschuhe, und dann stehen sie da. Und dann stehen sie da. Und dann stehen sie da weiter und verstauben. Und ihr lauft gar nicht in diesen Schuhen. Also es kommt gar nicht zum Ziel, was eigentlich die Absicht war, warum ihr diese Schuhe gekauft habt. Sie stehen da einfach rum. Warum Schuhe? Warum erzähle ich das? Im Text haben wir was Ähnliches gehört, ein ähnliches Prinzip. Wir sehen erstaunliche Heilung, wieder eins dieser Wunder, dieser Neuanfänge von Jesus im Lukas-Evangelium. Wie er Dinge neu macht, wie er diese Welt wieder auf die Füße stellt und wieder gerade rückt. Und dann? In der ersten Hälfte des Lukas-Evangeliums haben wir gesehen, und wenn ihr das so lest, dann seht ihr, dass Jesus mit seinem öffentlichen Wirken beginnt und da eine Sache ziemlich deutlich wird. Für alle soll sichtbar werden, was Jesus sagt, was er tut, ja, wie er sich verhält. Mit allem drückt er etwas aus. Auch mit diesen ganzen Heilungen und Zeichen. Also die Zeichen deuten auf was hin, diese Wunder. Und zwar, Jesus beansprucht: Hier steht er vor euch. Auf den das Volk Gottes seit Jahrhunderten wartet, auf den die Propheten hinweisen, hier ist er, dieser von Gott bevollmächtigte, gesalbte König, also der Messias. Und alles, was Jesus macht, drückt es aus. Dass diese gute Nachricht, ja, was bei Lukas steht, diese gute Nachricht, dass das Reich Gottes da ist, heißt, Gott wird jetzt alles in Ordnung bringen durch seinen König. Und diese Heilungen zeigen das sichtbar. Es ist nicht nur eine geistliche Sache irgendwie für irgendwelche Seelen, so abstrakt, sondern es ist körperlich. Diese ganze Welt wird materiell heil gemacht. Ja? Damit beginnt Jesus, diesen Auftrag von Gott. Das ist der Auftrag des Messias, des gesalbten und bevollmächtigten Königs. Und Jesus beginnt bei den Armen und Ausgestoßenen und Schwachen und Aussätzigen. Also das ist so nicht, wie alle das vielleicht erwarten, er beginnt mit großer Macht, sondern er beginnt als Arzt, er beginnt als der, der dient und dann so alles wiederherstellt, wie Gott sich das gedacht hat. Und dann sehen wir in der zweiten Hälfte des Lukas-Evangeliums, wie Jesus sich aufmacht. Also da steht so, und Jesus geht Richtung Jerusalem. Also ist schon in Kapitel 9, da gibt es so im Prinzip eine Wende in dem Buch, und dann beginnt diese Reise von Jesus nach Jerusalem. Und es spitzt sich mit jedem Schritt Richtung Jerusalem zu, was die Absicht von Jesus ist, was sein Auftrag ist, warum er gekommen ist. Die Luft wird schneidend, es verdichtet sich, die Spannung steigt. Und auf diesem Weg nach Jerusalem lehrt Jesus seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, was es heißt, ihm nachzufolgen. Also er nimmt sie sozusagen mit auf den Weg. Das hatten wir letzte Woche, die an Jesus glauben, das sind Leute auf dem Weg. Und Jesus macht das. Er nimmt seine Nachfolger mit auf den Weg nach Jerusalem und sie lernen von ihm, ihn nachzuahmen, was es bedeutet, ihm zu folgen, seiner Lebensweise und wie Jesus ihm nachzuahmen, wie er zu werden. Was ist jetzt mit diesen Laufschuhen? Warum ist das so vielleicht eine Ähnlichkeit mit dem Text? Jesus Auftreten hat eine klare Absicht, ein klares Ziel. Er fragt vorher nicht, was die Leute denken und glauben und was sie in Zukunft tun werden. Er dient, so wie diesen ganzen, also allen 10 Aussätzigen in diesem Text, dient er. Aber nur bei einem ist das sichtbar passiert, warum er gekommen ist. Nur bei einem ist es auf die Straße gekommen, warum Jesus diesen Weg geht, auch bis nach Jerusalem, bis ans Kreuz. Nur bei einem wird es sichtbar, bei 9 nicht. Sozusagen im Bild gesprochen, nur einer zieht die Laufschuhe an und geht wirklich los und fängt an zu trainieren. Ja? Nur einer. 9 bleiben zu Hause sitzen, lassen die Laufschuhe stehen und sagen, schöne Schuhe, aber ich lebe mein Leben weiter wie bisher. Und ich würde gerne mit euch einmal so durch den Text heute so durchgehen, so Vers für Vers, Aussage für Aussage. Und dafür möchte ich jetzt nochmal beten. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, dass du lebendig bist und gekommen bist und echten Menschen begegnet bist, mit echter Not, mit echten Situationen auf dieser Erde, auf diesem Erdboden, in unserer Zeit, vor 2000 Jahren, aber in dieser Welt, in diesem Leben, was du durch und durch kennengelernt hast, weil du einer von uns wurdest, Jesus, so in diesem Staub gelaufen bist. Und ich bitte dich, dass du dich zeigst durch dein Wort, durch diesen Text und dass du uns hier begegnest und mehr von dir zeigst, unsere Augen für dich aufmachst, unsere Herzen für dich aufmachst. Amen. Also wir fangen mal an. Also Jesus ist immer noch weiter auf dem Weg nach Jerusalem, sehen wir in Vers 11. Und dann kommt er da durch diese Gebiete, Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Und dann kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Und Aussätzige, wir hatten eine Predigt darüber, ich werde da nicht mehr tiefer reingehen, aber das war nicht nur eine körperliche Krankheit, es war eine soziale Ächtung. Also es war aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu sein und letztlich auch nicht mit Gott zusammenzupassen, also unrein zu sein. Gott ist rein und du konntest keine Gemeinschaft mit dem Volk Gottes haben, mit Gott selbst. Es war die komplette Isolation und Trennung. Und letztlich bei allem, was Jesus tut, sehen wir nicht nur, wie er real Menschen heilt, sondern wie das für was steht, wie er was signalisiert, wie er was ausdrückt. Und zwar nicht nur jemand, der eine schwere Krankheit hat, wie Aussatz hat ein Problem, sondern die Bibel sagt, jeder von uns hat so eine Art von Problem wie Aussatz. Auch wenn man das vielleicht nicht an meiner Haut sieht, aber das ist tiefer. Das ist wie Aussatz im Herzen. Diese Welt hat irgendwie Aussatz, oder? Also ob das der Tod von Kreml-Kritiker Nawalny ist, ob das der Krieg in der Ukraine ist, ob das, sucht euch irgendwas aus, wo ihr hinguckt, ob ihr in den Iran guckt, was dort passiert, oder in den Nahen Osten generell, oder Antisemitismus, Rassismus, irgendwie ist alles zerschossen. Und die Bibel sagt, das liegt nicht nur an äußeren Umständen, sondern an dem, was in uns getrennt ist von Gott, also dass wir letztlich getrennt sind von Gott, dass da Sünde ist, dass da was Schlimmeres ist als eine Hautkrankheit, was uns isoliert, was uns trennt, was uns zerstört. Und Jesus kommt, um das zu behandeln. Er kommt, das zu behandeln als Arzt für Heilung, aber nicht nur eine Haut, sondern wirklich den ganzen Menschen mit Gott wieder in Verbindung bringen und so zu heilen. Weil Gott unser Leben ist, weil er ist, auf dem wir geschaffen sind. Und wenn man das so sieht, könnten wir alle, genauso ob wir schwer krank sind gerade oder ob es uns gut geht, ob wir eine ob wir durch die Fastenzeit gehen mit schwerem Herzen und Trauern oder ob wir mit Freude und Dankbarkeit durch Fastenzeit gehen. Alle könnten wir sagen, Jesus, Meister, hab Erbarm mit uns, mit unserer Welt, mit mir, mit uns persönlich. Das könnten wir genauso gut sagen wie diese 10. Und dann Vers 14, Jesus sah sie an. Er sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Ganz schlicht. Ganz schlicht. Wenn Jesus heilt, ist das nicht so, baba, ja, jetzt kommt die magische Formel, jetzt kommt das Spektakuläre. Er gibt ihnen einen Auftrag. Er sagt, geht los zu dem Priester. Und das war nichts Komisches eigentlich, sondern der Priester war die Institution im Volk Gottes, laut der 5 Bücher Mose, laut der Tora, dem Gesetz. Da gehst du hin, um bestätigen zu lassen, du bist gesund. Also der Priester war so eine Funktion von einem Arzt. So beglaubigen, dokumentieren, amtlich bestätigen, gesund. Du steckst niemanden mehr an, du kannst wieder in der Gemeinschaft sein und gleichzeitig geistlich gesehen, du bist rein. Du kannst wieder in der Gemeinschaft Gottes sein, du kannst wieder Gott anbeten, du kannst mit Gott wieder zusammen sein. Und das machen die. Da steht schlicht und einfach, die machen das. Und ich frage mich, warum machen die das? Warum gehen die voller aus? Also, sie sind voller Aussatz. Der Körper ist krank und die sollen jetzt zu dem Priester gehen, der sie sagt, ihr seid gesund. Ist doch irgendwie schräg. Wieso machen die das? Und das steht da nicht. Die machen das schlicht und einfach, was Jesus gesagt hat. Und das finde ich erstaunlich. Sie haben es einfach getan. Und wenn du in einem Bereich deines Lebens an deine Grenzen kommst, dir nicht selbst helfen kannst, was machst du? Du gehst zu jemandem, der helfen kann, der vielleicht ein Experte ist für etwas. Wir hatten einen kleinen Autounfall, nichts Schlimmes, keine Sorge, war trotzdem aufregend, nervig, aber wir wussten nicht so genau, was haben wir dann überhaupt dafür? Sind wir schuld, sind die anderen schuld? Natürlich sagt die Versicherung erstmal immer, wir zahlen nichts und so. Und wir hatten das Glück, oder wir sind dankbar, wir konnten mit einem Verkehrsrechtler reden, der wirklich sagen konnte, mein Kollege macht das seit 40 Jahren und der sagt, so wird es ungefähr laufen. Ahnung. Also weiß jemand mehr, hat Erfahrung. Und es ist ganz klar, dass wir uns Rat holen von Experten, wenn wir keine Ahnung haben. Und zu sagen, dieses Wort von diesem Experten ist kostbar. Und es ist schlicht und einfach folgendermaßen. Entscheidend ist Jesus wirklich dieser König, mit dem alles gut wird, dann ist sein Wort unendlich kostbar. Unendlich kraftvoll, kostbar und wertvoll. Und wir werden nicht einfach sagen, ach, ist ja nett, dass du das und das sagst, Jesus, aber das müssen wir nochmal diskutieren. Und vielleicht so, wenn er der Experte ist für Erneuerung und diese Welt neu zu machen, wie sie sein soll, nicht nur unsere Körper heil zu machen, sondern alles, dann ist sein Wort kostbarer als alles, was du dir selbst zusammenschustern und erklären kannst. Also, was wir in der Bibel finden, was Jesus sagt, aber auch was er darüber hinaus sagt, ist unendlich kostbar und wertvoll. Und die 10 Aussätzigen hören auf ihn und das bedeutet ihre Heilung. Einfach, weil sie das tun, was er sagt, heil, gerettet oder heil, sagen wir mal. Das ist interessant mit dem Wort, das sehen wir nachher noch. Es ist dasselbe Wort, aber es heißt nicht immer dasselbe. Im Griechischen ist es dasselbe Wort, Heilung, Rettung. So. Doch nur bei einem einzigen bewirkte die Heilung auch das, wofür wirklich das passiert ist, was sie passiert. Und das ist interessant. Also sie wurden alle geheilt, aber sie wurden nicht alle gerettet. Und das ist in Vers 15 sichtbar. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Schlicht und einfach. Ihr könnt Glauben nicht sehen. Keiner kann von uns sagen, der glaubt, der nicht. So, ihr könnt den Glauben nicht materiell machen. Der ist unsichtbar. Also Jesus zu vertrauen, an ihn zu glauben, als dem König, dem Messias, dem Retter, und Herrn der Welt. Aber was ihr sehen könnt, ist, wie Menschen anfangen, diesen Weg von Jesus zu gehen und zu glauben. Und wir sehen hier, was bei diesem Mann passiert. Dankbarkeit, Freude, so dieses, warum ich, ja, unverdient beschenkt zu sein, Anbetung. Gott an. Also wir sehen, was das macht, wenn jemand Jesus trifft und so reagiert, wie das angemessen ist, wenn der König der Welt kommt. So, da ist Dankbarkeit, da ist Freude, da ist Anbetung. Könnt ihr das nachempfinden? Geht euch das so gerade? Kennt ihr das in eurem Herzen, dass es höher schlägt, ja? Dass ihr voller Freude und Dankbarkeit seid? Jesus, weil du das alles getan hast, weil du in diese Welt gekommen bist. Ich finde es manchmal schwer, ehrlich gesagt, je nachdem, was so passiert, was mein Leben gerade so prägt. Der Apostel Paulus sagt das zu den Gemeinden in Galatien: Wo ist eure Freude geblieben? Wo ist sie? Wo ist sie hin? Was war passiert? Sie haben vergessen, dieses Geschenk von Gottes Gnade, dass durch das, was Jesus Christus getan hat und wer Jesus Christus ist, Rettung passiert. Durch keine einzige Anstrengung religiöser Art, moralischer Art, irgendwelche Art, die du bewirkst, bist du, also letztlich zu sehen, ich bin wie der Aussätzige. Ich kann doch gar nicht meine Haut einfach so heilen und einfach, ich kann mich nicht selbst heilen, sondern ich brauche diesen Arzt, ich brauche jemanden, der kommt und mich heilt. Genauso wie dieser Aussätzige. Und wenn ich das erlebe, wie jemand, sag ich mal, diesen Aussatz in meinem Herzen heilt, diese Sünde wegnimmt, rausnimmt aus meinem Leben, mich davon befreit. Dankbarkeit. Also das sagt Paulus zu den Galatern. Erinnert euch an diese Gnade, dass ihr durch nicht eure eigene Gerechtigkeit gerettet seid, sondern nur durch die von Jesus. Wofür kannst du dankbar sein? Es ist echt schwer mit Dankbarkeit, oder? Schaut euch, wie Jesus mit Undankbarkeit umgeht. Er wusste genau, es kommt noch einer zurück. Und was macht er? Er heilt alle, körperlich, alle 10. Und wenn ihr Eltern seid, wisst ihr das, es ist echt manchmal schwer, wenn keine Dankbarkeit zurückkommt, oder? Ihr macht, 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 macht. Und da sitzt dann nicht das kleine, brave Kind und sagt, danke, dass du alles für mich tust. Sondern, ja? Also mit Undankbarkeit so umzugehen, wie Jesus es immer wieder macht. Und es ist nicht nur Undankbarkeit, sondern wenn ihr die Geschichte weiterliest, seht ihr, es ist, also diese 9 haben gerade rausgesagt, Jesus ausgenutzt. Ja, heil uns, aber dann lass uns in Ruhe, dann gehen wir weiter unseren Weg. Ja, wir machen unser Ding weiter. Aber es ist, bleibt nicht dabei stehen, sondern Jesus kommt zu seinem Volk, die er liebt, seine Brüder und Schwestern, das Volk Gottes, Israel. Er dient, er heilt, er liebt, er reibt sich auf. Und was kriegt er? Nicht nur Undankbarkeit, sondern die komplette Ablehnung. Er wird abgelehnt, verfolgt, verspottet, getötet, hingerichtet. Und Jesus, wie reagiert er? Er dient mit allem, was er hat. Er dient mit seinem Blut, mit seinem ganzen Leben. Der Sohn Gottes mit seinem vollkommenen Leben, der König, dient. Und deshalb nimmt er diesen Weg nach Jerusalem auf sich, um diesen Weg des Leidens, der Ablehnung bis zum Ende zu gehen, weil nur das uns heilen kann, weil nur das uns befreien kann, wenn der Sohn Gottes sein vollkommenes Leben gibt, am Kreuz stirbt und diesen Aussatz auf sich nimmt und uns davon befreit, alle davon befreit, die darauf vertrauen, dass er das für uns getan hat. Und damit wir mit Gott wieder zusammen sein können, Leben führen können, uns zu freuen an ihm, ihn zu anzubeten, ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit unserem ganzen Verstand. Und das ist es, was schlicht und einfach hier passiert. Dieser Mann wirft sich vor Jesus nieder, was ein Zeichen der Ehrerbietung ist, ja, was er sagt, also wirklich tiefste Dankbarkeit, Ehrerbietung. Und mit lauter Stimme betet er Gott an. Nicht so ein bisschen, oh, danke, sondern es bricht so aus ihm raus. Und das ist, Jesus zu folgen. Nicht diese und diese und diese und diese Dinge alle richtig zu machen, sondern Jesus nachzuahmen, ja, konkrete Schritte zu gehen, ja, aus Dankbarkeit, aus Freude, dass er dieser wunderbare Retter und König ist und Herr und Messias und dass er einfach würdig ist, für ihn zu leben, mit ihm zu leben, ihm nachzufolgen, ihm nachzueifern und letztlich umzukehren zu ihm, zurückzugehen zu ihm, immer wieder, nicht nur einmal, sondern immer wieder umdrehen, zurückkehren zu ihm und ihn uns an ihm freuen. So, das ist ein Jünger, ein Nachfolger, ein Schüler von Jesus. Dieser Mann war ein Samaritaner. Nächste Aussage im Text, Ende Vers 16. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, können wir nochmal, genau, danke. Sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Und das ist auch interessant in dem Text. Samaritaner steht da nicht einfach so, sondern wenn ihr die Bibel ein bisschen kennt, wisst ihr, das waren die Feinde. Das war so der Erzfeind. Also geschichtlich war das so, der Norden gegen den Süden, Nordreich gegen Südreich, sie haben gegeneinander Kriege geführt. Also das ist ja manchmal so, der am nächsten dran ist, und das sind eigentlich Brüdervölker so, aber anders ist, den bekämpft man am meisten, oder? Also aus meiner Heimat weiß ich, dass wir hatten so ein Nachbardorf, und das war so, wenn die gegeneinander Fußball gespielt haben, Tischtennis gespielt haben, die haben sich früher in der Eisdiele irgendwo getroffen und sich wirklich geprügelt, so, weil die einfach so eine, die waren so eng und so anders, die hatten so ein, ja, und so war das hier mit den Samaritanern und den Menschen im Südreich oder in den südlichen Gebieten, im Judäa von Israel, die waren so gegeneinander, nicht einfach mal so ein bisschen, sondern wirklich tief in der Identität, in der Geschichte. Und zudem waren die Leute aus Samaria, dass sie den Glauben an Jahwe und vermischt haben mit heidnischen Kulten. Also es war für die Volk Gottes, für die Juden so, wie könnt ihr nur, das ist schrecklich, das dürft ihr nicht. Ja? Das geht gegen alles, wofür wir stehen, dieses zu unterscheiden, zu trennen, heil zu sein, heilig zu sein, rein zu sein. Also ich habe mal so gesagt, in der Vorbereitung kam mir der Gedanke, die Samaritaner waren wahrscheinlich so beliebt wie die Abschleppmafia in Hamburg. Ja, also dass dein Auto dann auf einmal da irgendwo im Autoknast steht und du 500 Euro mal zahlen musst oder was. Also so, weil du mal irgendwo kurz falsch geparkt hast, zack. So, also die waren wirklich unbeliebt und keine, also ihr versteht. Und Jesus betont das nochmal und sagt, diesem Fremden ist es keinen außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben. Was sagt uns das? Einmal, die eigenen Leute haben Jesus abgelehnt. Da waren Leute dabei, also was wir schon hatten. Das eigene Volk wollte Jesus nicht. Und zum anderen, das Lukas-Evangelium berichtet das wunderschön. Die Leute, von denen es keiner denkt, die kommen zu Jesus. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Wenn ihr denkt, ich bin es nicht wert oder das und das habe ich falsch gemacht oder das ist in meiner Geschichte richtig schief gelaufen, wenn ihr irgendwie euch draußen fühlt, ich bin es nicht wert, guckt euch die Leute an, die Jesus anzieht und die Blinden, die Zolleinnehmer, die Gelähmten, die Aussätzigen, Unreine, Sünder, Samaritaner, Leute, die eigentlich keiner haben will, so, die sind sein Volk, die sammelt er als sein Volk. Paulus sagt das über sich selbst. Paulus hat die Geschichte, von der jeder träumt, der so eine geistliche Karriere machen will. So einen glatten Weg, beste Ausbildung, bestes Theologiestudium, beste Referenzen von den besten Gemeinden des Landes, größte Erfolge. Also Paulus war eine Leuchtfigur in der Szene, sag ich mal, der Frommen, der Geistlichen. Und das meine ich nicht negativ, sondern so wie er gelebt hat, bevor er Jesus getroffen hat, würde ich wetten, dass er heute einer der großen Anführer, ich sag's mal so, der christlichen Welt wäre. Garantiert. Ein moralisch hochstehender, vorbildhafter Mann, der nach dem Gesetz lebt. Ja? Aber er sagt wortwörtlich, alles ist Dreck, was ich gelernt und geleistet und gelebt habe im Vergleich zu meiner Verbindung mit Jesus Christus. Das ist so herausfordernd. Mit Abstand die allerhöchste Priorität in der ganzen Bibel, auch gerade hier in dieser Begegnung zwischen Jesus und dem einen Aussätzigen ist die Frage, wie gehst du mit Jesus Christus um? Wie ist deine Verbindung zu Jesus Christus? Alles andere, vergiss es.
Paulus sagt, alles andere Dreck. Deine ganzen Erfolge oder auch deine Niederlagen, für die du dich vielleicht noch selbst malträtierst oder wirklich so schämst und sagst, ich muss mich verstecken und ich muss, keiner darf das wissen oder ich, was bilde ich mir eigentlich ein, dass Gott was mit mir zu tun haben will, was weiß ich. Vergiss, also das ist es nicht, was hier zählt in dem Text. Es ist, wie reagiert jemand, wenn Jesus gehandelt hat, eingegriffen hat und gehst du zu ihm zurück? Dankst du ihm dafür? Lobst du ihn dafür? Vers 19, dann sagt er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube? War das nicht die Heilung von Jesus? Er hat ja alle 10 geheilt. Und er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Das heißt eine deutliche Sache. Ja, es geht nicht um unsere Gerechtigkeit, unsere Werke, unsere Moral, unser Gehorsam. Der wird uns nicht retten. Aber Jesu Auftreten und Wirken erfordert eine Reaktion. Wir können nicht einfach sagen, ja, er rettet. Alle sind gerettet, weil er ist ja der Retter. Er erfordert eine ganz klare Reaktion. Und das heißt auch für uns heute, Jesus wurde unrein am Kreuz. Er ging diesen Weg, damit du vollkommen rein sein kannst. Also das sind die objektiven Dinge. Er hat diese Dinge getan. Er wurde komplett abgelehnt, damit Gott dich mit offenen Armen empfängt. Er wurde fremd am Kreuz, damit du niemals in der Ferne bleibst, fremd bleibst, sondern von Gott gekannt wirst in alle Ewigkeit. Er ist gekommen, um Menschen in Gemeinschaft mit Gott zu bringen und heil zu machen und zu versöhnen und alles wieder in Ordnung zu bringen. Aber es kann auch sehr gut sein, dass du Jesus mal erlebt hast. Ja, das war Gott, das war eine Heilung, das war ein Eingreifen. So war das, ich kann nicht anders. Ich muss sagen, ja, das war so. In einer ähnlich intensiven Weise, wie das hier diese 9 Aussätzigen getan haben. Aber laut Text ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, ich mache es jetzt einfach mal mathematisch, 90%, dass du vergesslich geworden bist, dass du vergessen hast, dass es dir unwichtig geworden ist oder nicht mehr die hohe Priorität vielleicht hat und du wieder in den alten Trott gefallen bist, einfach dein Leben so weiterzuleben, als wäre nichts gewesen, als wäre Jesus nicht der, der er ist, der dich gerettet hat, der am Kreuz alles für dich liegen hat lassen, sein ganzes Leben hergegeben hat, damit du Sohn Gottes bist, Tochter Gottes bist, dass du nicht diese Dankbarkeit empfindest und dein Herz höher schlägt und ihn anbeten willst, dich vor ihm niederwerfen willst. Vielleicht hast du dich einfach daran gewöhnt und es ist abgestumpft. Das ganz Einfache, Schöne an dem Text ist, Jesus zeigt uns ein Vorbild in dem Text und das ist dieser eine Mann, der zurückkommt. Er ist unser Vorbild. Und wenn ihr ihn zum Vorbild nehmt, dann ist das Entscheidende, zu reagieren auf Jesus, zu glauben, vertrauen, dass er nicht nur irgendwas mal in der Vergangenheit bei euch getan hat, sondern dass er jetzt gerade euer König, euer Retter ist, der alles im Griff hat und der in Zukunft alles in Ordnung bringen wird. Dass das eure Freude ist, ihn in eurem Leben zu haben. Und das sieht unterschiedlich aus. Ja, wir sind unterschiedlich in der Kultur. Der eine wird platzen vor Freude und das rausschreien und der andere wird ein bisschen verhaltener sein, aber man wird es ihm anmerken oder ihr anmerken. Da ist auch eine Freude, da ist auch eine Dankbarkeit. Wir müssen keine Gleichmacherei haben und alle tanzen, ja, wenn das nicht euer Ausdruck ist. Aber es ist schon die Frage für jeden von uns, egal wie lange ihr im Geschäft seid mit Kirche, wie gehst du mit Jesus jetzt um? Wie reagierst, gehst du zu ihm zurück, wieder zurück? Kommst du wieder zu ihm? Siehst du, wer er für dich ist, wer er für diese Welt ist? Und kannst du wieder neu annehmen, was er für dich getan hat, was er bereits getan hat? Er hat schon gerettet, was er im Kreuz getan hat, was er mit seiner Auferstehung getan hat. Lässt du dein Herz von ihm bewegen, dass es dankbarer wird, weicher wird, fröhlicher wird, ja, freier wird? Und dass du sagst, du bist mein Gott, dir gehört mein Leben, ich bete dich von ganzem Herzen an. Das wollen wir jetzt weiter tun mit den Liedern und dafür möchte ich nochmal beten, dass wir ja, unsere Herzen wirklich aufmachen und bewegen lassen von diesem bevollmächtigten König, der so barmherzig ist, dass wir immer kommen können und sagen, sei barmherzig mit mir, sei barmherzig mit uns. Er verschließt seine Ohren nicht. Er handelt, er reagiert. Lass uns nochmal zusammen beten und dann weiter beten mit den Liedern. Jesus, du bist so demütig, so dienend. Du hast alle 10 geheilt. Du wusstest, viele wollen dich gar nicht. Viele wollen einfach ihr Leben leben ohne dich, ohne Gott. Wollen weitermachen und trotzdem hast du jeden einzelnen von diesen 10 geheilt. Und trotzdem stellst du dich zur Verfügung und dienst und bist gekommen in diese Welt. Und du siehst jeden von uns. Wir sehen in dem Text, du sahst, du hast sie gesehen, diese 10. Und du siehst nicht nur die 10 damals, sondern jeden hier von uns. Und wir bitten dich, dass du uns zeigst, dass du dieser bevollmächtigte König, dieser herrliche Retter bist, der nicht nur Körper heilen kann, sondern letztlich unsere Beziehung zu Gott und damit alles heilen kann, alles in Ordnung bringen kann. Bewege unsere Herzen mit deinem Wort, mit deiner Wahrheit und fache unsere Liebe und Freude an dir an. Amen.